da ist er, der Wonnemonat Mai. Eine wunderbare Zeit, den Frühling in all seiner Farbenpracht und seinen saisonalen Köstlichkeiten zu genießen und sich innerlich schon mal auf den Sommer vorzubereiten. Für den Glow im Außen sorgt die liebe Sonne, für den Glow im Innern eine bunte, ausgewogene Ernährung voller nährstoffreicher Snacks. Die findet ihr wie immer im Onlineshop von Koro. Meine Lieblinge sind aktuell die gefriergetrockneten Früchte wie Erdbeeren, Himbeeren oder auch Mango. Die sind nämlich nie verwässert oder fad, sondern immer extrem geschmacksintensiv und einfach köstlich. Ich mag besonders die Beeren am liebsten im Joghurt oder im Porridge, on top einen mir wohlgesonnenen Esslöffel Mandel- oder Cashewmousse, jeweils einen Teelöffel Chia und Leinsamen und ein paar Goji-Beeren. Fertig ist das perfekte Frühstück, das nicht nur hübsch aussieht und gut schmeckt, sondern easy bis mittags satt macht. Und wenn mir am Vormittag oder am Nachmittag doch mal die Energie ein bisschen flöten geht, habe ich immer ein paar Energy Balls oder die Nut Butter Cups im Gepäck. Und hier schlägt mein Herz vor allem für die Geschmacksrichtung Salted Peanut und Kakao-Himbeere. Übrigens mit Zutaten, die alle aus biologischer Landwirtschaft kommen. Für euch gibt's mit dem Code GETHAPPY wieder 5% auf das komplette Koro-Sortiment. Den Link, den findet ihr in den Shownotes.
Es ist hyperintensiv, weil Missbrauch ist hyperintensiv und ein Narzisst ist hyperintensiv. Der wird dich permanent auf Eierschalen tanzen lassen und in Frage stellen, was will er jetzt, was braucht sie jetzt, was denkt sie jetzt, wenn ich das mache, wie reagiert sie, wie reagiert er, was tut er. Ja, also du bist dauernd unter diesem Strom und das macht einen verrückt. Und ich sage immer, trying to make sense of crazy will drive you insane.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch in dieser Folge wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, dass es euch gut geht und dass ihr in diesem Moment an einem wohligen und an einem sicheren und an einem muckeligen Ort seid. Wenn ihr diese Folge auf YouTube schaut, kurzer Disclaimer und eine große Bitte, die hört ihr auch von anderen Podcastern hier, dann lasst doch bitte kurz ein Like da, wenn euch der Kanal gefällt oder noch besser ein Abo. Lasst einen Kommentar unter den Folgen. Ihr helft uns Podcastern, uns YouTubern damit mehr in die Sichtbarkeit. Ein großes Dankeschön schon mal zu Beginn. In dieser Folge soll es einmal mehr um das Thema Narzissmus gehen. Und ich behaupte mal ganz frech, jeder Mensch, der sich tiefer in diese Thematik eingegraben hat, hat in seinem Leben mindestens einmal mit einer mehr oder weniger stark narzisstischen Person auf der anderen Seite zu tun gehabt. Entweder im Arbeitsumfeld, in einer romantischen Beziehung oder leider auch nicht selten in der eigenen Herkunftsfamilie. Und nach meiner Erfahrung passiert es nicht nur einmal, sondern es passiert uns immer wieder in unserem Leben, bis wir diese Dynamiken wirklich in ihrer Tiefe und in ihrer Komplexität durchschaut haben und uns dann mit viel, viel Geduld und Selbstmitgefühl auf dieser Heilungsreise unterstützen, um da einen Weg rauszufinden. Auch Dr. Alina Kastner war vom Thema Narzissmus in der eigenen romantischen Beziehung nicht geschützt. Obwohl sie systemische Psychotherapeutin ist, Sexualtherapeutin und Familientherapeutin mit eigener Praxis in Wien und mittlerweile über 200.000 Followern auf TikTok und nochmal über 100.000 auf Instagram, die dort ihrem wundervollen Content und ihrer Expertise lauschen. Jetzt hat sie ihr erstes Buch geschrieben. Es heißt Schluss mit Narzissmus und da setze auch ich natürlich ein großes Ausrufezeichen dahinter. Und ich freue mich ganz besonders auf den professionellen, aber auch auf den persönlichen Austausch mit ihr. Herzlich willkommen, liebe Alina.
Vielen Dank, dass du mich da hast. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich freue mich auch so sehr. Ich habe es dir gerade im Vorgespräch gesagt. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich dich Deutsch sprechen höre, obwohl du, was man dann auch hört, mit Sitz in Wien bist. Aber du machst irre viel Interviews auf Englisch. Off-Topic-Frage, aber wie kommt es dazu, dass du so international aufgestellt bist?
Ja, allerdings stimmt. Du bist auch tatsächlich mein erster deutscher Podcast. Also ich freue mich Ja, ich mache das meist in Englisch, weil ich bin in Texas aufgewachsen und somit ist irgendwie texanisch, nein, Englisch natürlich meine Herzenssprache der Emotionen. Ich habe meine ganze Ausbildung immer auf Englisch gemacht und auch meinen PhD auf Englisch geschrieben und habe sehr viele internationale Klienten und deswegen habe ich mir gedacht, online sowieso mehr Reach irgendwie mache ich alles auf Englisch. Genau. Und habe tatsächlich auch ein Buch zuerst auf Englisch geschrieben. Genau.
Also wenn man sich, also das ist ja auch so interessant, die Synapsen in unserem Gehirn, wenn Englisch so eine Sprache ist, die dir in Fleisch und Blut übergegangen ist, verstehe ich total. Also ich beobachte das immer, wenn ich irgendwie in Amerika bin, dann fange ich irgendwann auch an, auf Englisch zu denken und dann fällt es mir fast schwerer, Deutsch zu sprechen und ich liebe auch die englische Sprache. Also falls du mal abrutschend ins Englische, dann bitte mach dir keinen Druck.
Das wollte ich dir gerade sagen und alle Zuhörer, bitte habt Mitleid mit mir hier, wenn ich mal kurz ein englisches Wort reinbringe. Wir übersetzen es gleich, genau, wenn es uns nicht einfällt.
Ja. Ich freue mich so sehr auf das Gespräch mit dir, weil, auch das habe ich im Vorgespräch gesagt, ich finde, man kann sich gar nicht genug in der Tiefe mit Narzissmus, mit narzisstischem Missbrauch, mit narzisstischen Personen, mit denen man in seinem Leben hier und da zu tun hat, beschäftigen. Und dabei ist es völlig egal, ob in romantischen Beziehungen, in der Herkunftsfamilie oder auch am Arbeitsplatz oder auch im Freundeskreis. Was ist deine Erfahrung? Passiert uns das einmal im Leben oder ist das eigentlich ein Gesetz der Serie?
Leider nicht. Also grundsätzlich, wenn du eher dazu neigst, dich auf narzisstische Menschen einzuschießen, auch im romantischen Kontext, hast du schon den Background, also hast du schon die Erfahrung als Kind gemacht, vielleicht narzisstische Eltern, hoffentlich nicht beide, aber dass du irgendwie mit einer defizitären Liebe aufgewachsen bist und das so sozusagen unbewusst eingespeichert hast und dann im Außen immer wieder das anziehst, weil das irgendwie das Familiäre ist. Und das kann natürlich der romantische Partner sein. Es können aber auch sozusagen, wenn es der nicht ist, ist es ein anderes Umfeld, was weil du das einfach anziehst, ja, und weil du es kennst. Und es dann dir auch schwerer fällt, dich da abzugrenzen oder da wieder rauszugehen, weil du gesagt hast, Stichwort Freundschaft, ja, dann denkst du, ja, es ist eh normal und die nützt mich halt ein bisschen aus, aber sonst ist sie lieb oder so und tust dir da schwerer, da wieder rauszugehen, ja.
Ich finde, die wertvollsten Bücher schreiben die Menschen, die selber ihre persönlichen Erfahrungen gemacht haben. Und so beginnt auch dein Buch, nämlich mit deiner persönlichen Geschichte und deiner sehr, sehr schmerzvollen und wirklich sehr missbräuchlichen Begegnung mit einem narzisstischen Partner. Magst du uns noch mal mitnehmen auf diese Reise und in diese Zeit? Was ist dir passiert?
Ja, also es hat mich wirklich getroffen. Vor allem damals war mein Kinderwunsch so ein offenes Thema und darüber rede ich eigentlich ganz wenig. Es ist vielleicht das erste Mal, dass ich das so offen bespreche, abgesehen vom Buch. Und er war einfach so allzeit bereit dafür. Ja, das war so der romantische Cowboy irgendwie, der mir begegnet ist. Und ich dachte endlich, ja, das, was meine Mutter gesagt hat, das gibt es nicht. Ja, die Kombi an intelligent und gut aussehend und lieb und aber auch voll da für die Familie und ein herzlicher Mensch und einfach von allen Aspekten etwas, was ich unbedingt wollte oder was ich mir vorgestellt habe als Traummann. Und am Anfang war das auch wunderschön, aber es hat sich sehr, sehr schnell, dadurch, dass ich natürlich geschult bin auf dieses Thema, ja, habe ich sehr schnell die, wie ich sagen würde, Red Flags, also Warnsignale wahrgenommen. Und ich kann mich ganz genau erinnern, wie ich gesessen bin und da habe ich gerade Reels aufgenommen für Instagram, ja, ich kann mich immer, wenn ich dieses Reel sehe, denke ich mir, ich schaue so schrecklich aus, ja, weil das war der erste Moment, wo ich gewusst habe, Anfang vom Ende. Und ich habe zu meiner Freundin gesagt, immer filmen, habe ich gesagt, Aluna, also sie heißt Aluna, ich heiße Alina, gesagt, Scheiße, es ist heute der erste Tag vom Ende, ja. Und sie so, oh nein, Mausi. Und das Schlimme ist, mich fragen so viele Leute, ja, was ist denn da passiert? Und ich kann mich nicht erinnern, ich weiß es nicht. Es war irgendwas ganz Kleines, aber es war mir so klar, das ist die erste Entwertung oder die erste große, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber es war so ins Herz geschossen. Ich habe gewusst, ich muss Schluss machen. Und das war nach 6 Wochen Beziehung. Also es war sehr, sehr, sehr schnell. Aber ich habe dann ein paar Monate gebraucht, Gott sei Dank nicht länger, um rauszukommen. Ja, es war sehr, sehr schlimm. Also mir ging es wirklich schlecht. Vor allem auch mit diesem Gefühl, wie kann es mir nochmal passieren, nachdem ich das doch alles weiß, ja.
Ich glaube, das ist ein Gefühl, das können ganz, ganz viele Menschen teilen, die uns jetzt in diesem Moment zuhören. Und jetzt steigen wir gleich so mitten ganz tief rein, aber das ist eine gute Brücke, finde ich. Deswegen würde ich da gerne einhaken, weil diese Selbstverurteilung und diese Selbstverachtung und das Self-Blaming, was wir mit uns selber anstellen, wenn es uns wieder passiert ist. Und ich kann dir aus meiner Geschichte sagen, ich war so sicher, dass ich es jetzt habe und es ist wieder passiert. Es ist so wichtig, dass wir diese diese Dynamiken verstehen, weil die Selbstverurteilung, die bringt uns natürlich überhaupt nicht weiter, ne?
Stimmt. Das stimmt leider. Und es ist halt, der Unterschied ist der, weil ich will, dass die Leute, die zuhören, nicht sich denken, na gut, da reden zwei Profis und dann bringt mir das auch nichts, weil denen passiert es ja auch, kann ich gleich abdrehen. Der Unterschied ist nur der, also als kleiner Hoffnungsschimmer hier, dass wenn du es erkennst, also wenn du es weißt, also sozusagen Wissen ist Macht, ja, wenn du es weißt und auf die toxischen Traits oder Warnsignale oder wie auch immer ein bisschen geschult bist, wenn du die kennst und es dann erkennst, ja, auch wenn du dich schon verliebt hast, dann bist du viel schneller raus, weil du dich da ab dem Punkt nicht weiter einlässt, weil du am Anfang schon ein bisschen mit Vorsicht das Ganze genießt, ja. Also ich habe, mein Bauchgefühl hat schon gesagt, bisschen too good to be true, ja, warum bist du dir sicher und so. Und natürlich wollen wir uns einreden, nein, ich habe es ja verdient, mal die Traumperson, den Traumpartner kennenzulernen, warum nicht, warum kann mir nicht so ein tolles Glück passieren, ja, aber sobald du dieses Mh hast, ja, bist du ein bisschen aufmerksamer und wenn du das dann, wenn du dann erkennst, oh je, Anfang vom Ende, dann bist du viel schneller raus, weil dann lässt du dich nicht mehr ein, Punkt eins, das ist schon mal wichtig, und Punkt zwei ist, du fängst an, dich sozusagen innerlich abzugrenzen und innerlich zu distanzieren, bis du raus bist, und dann dauert es vielleicht ein paar Wochen, Monate, okay, aber es wird keine 17 Jahre Ehe mit zwei Kindern. Und das ist ein großer Unterschied, weil mich fragen auch immer Leute, was ist der erste Schritt beim Ende, wie komme ich raus? Na, es kommt drauf an, bist du jetzt seit 3 Monaten mit dieser Person zusammen oder hast du 5 Kinder und bist 50, also ich meine, und bist finanziell abhängig, das ist ein ganz anderer Ausgangspunkt, weißt du, so. Deswegen, es macht sehr wohl einen Unterschied, auch wenn, also ich sage immer, du kannst dich noch verlieben, es kann dich erwischen, sie können dich trotzdem verzaubern und du kannst diesen Zug hinfühlen, ja, aber du lässt dich nicht so drauf ein und du wirst nicht umziehen und Haus mit dem bauen und keine Ahnung was machen, weißt du, was ich meine? Also es macht sehr wohl einen Unterschied und dann auch im Schmerzpegel, weil ob du jetzt ganzes Leben an den verschenkt hast oder an sie oder nur 3 Monate, ist ein großer Unterschied. Also Appell an die Hoffnung, trotzdem bringt es was, ja.
Ja, und ich muss sagen, also ich meine, das kann ich jetzt, als ich Rock Bottom war, da hätte ich jetzt hier nicht so souverän gesprochen und ich war Rock Bottom, meine Lieben, und zwar nicht nur einmal. Aber ich muss auch sagen, dass ich für mich, also nur in meiner persönlichen Entwicklung, durch diese Erfahrungen am meisten gereift und gewachsen bin und wirklich eine Kriegerin geworden bin, die heute, ich habe neulich von einer lieben Podcast-Gesprächspartnerin die schöne Formulierung heiliger Zorn. Ich konnte meinen heiligen Zorn spüren, also wirklich so diesen Speer in die Erde rammen und sagen, enough, stopp, hier geht's nicht mehr weiter. Aber jetzt bin ich ja schon fast am Ende dieser Podcast-Folge.
Nein, warte, weil das ist super, weil das ist, ich würde dazu sagen, heiliger Zorn sagt man auf Deutsch, auf Englisch sage ich don't get mad, get paid. Das ist gestohlen von Manifestelle, so eine YouTuberin. Aber die sagt immer, wenn du am eben Rock Bottom bist und diese Wut und diesen Frust und dieses Ding, ja, das kannst du in Geld umwandeln, sagt sie. Aber ich sage immer, das kannst du in positive Energie umwandeln. Ob das jetzt ein Bild ist, was du malst, ein Gedicht, was du schreibst. Ja, die besten Lieder, die besten Gedichte, die beste Art in the world ist immer von Schmerz ausgehend. Ja, also meistens, nicht immer, aber meistens. Auf jeden Fall heiliger Zorn, finde ich genial.
Ja, das brauchen wir, ne?
Absolut. Und mein Vater hat immer gesagt, das ist dein bester Lehrmeister, größter Lehrmeister. Und genau das hast du ja jetzt auch gesagt. Also diese Personen, am Ende, wenn man raus ist aus dem Schmerz, ist man ihnen sogar dankbar für diese Begegnung, weil du so viel gelernt hast. Ja, auch wenn du es vielleicht 1 oder 2 löschen würdest in Retrospekt, aber trotzdem, man hat sehr viel mitgenommen. Das stimmt.
Das Geo-Magazin hat neulich einen Instagram-Post gemacht, ich glaube es war Geo, dass wir in so einer Zeit leben, wo jede Frau ständig den Satz raushört und raushaut, mein Ex ist so ein schlimmer Narzisst und dass das alles gar nicht stimmt und dass wir da auch differenzierter hinschauen müssen. Und da würde ich erstmal per se mitgehen, denn nicht jeder Mensch mit narzisstischen Traits, also mit narzisstischen Persönlichkeitsstrukturen, und wir haben alle narzisstische Anteile in uns, hat nicht automatisch eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. In deinen Worten gerne nochmal deine Gedanken zu dieser Differenzierung, weil die halte ich einfach für enorm wichtig.
Voll, finde ich auch. Habe ich auch ganz dezidiert ins Buch geschrieben. Also nicht jeder, der dich bedrückt und schlecht behandelt, ist ein Narzisst. Ist vielleicht ein, wir wissen es, aber kein Narzisst. Ja. Aber ich würde immer sagen, es ist ein Spektrum. Und auf der einen Seite vom Spektrum, also Narzissmus ist ein Spektrum, auf der einen Seite vom Spektrum ist sozusagen der gesunde Narzissmus, den braucht jeder. Jeder von uns hat manchmal das Gefühl, das Verlangen und das Bedürfnis, sozusagen nach Wichtigkeit oder bewundert zu werden oder geliebt zu werden oder was Besonderes zu sein. Ja, das hat jeder von uns zu einem gewissen Maß und ist auch gut so. Das nennt sich auch auf Englisch Healthy Narcissism, also gesunder Narzissmus. Und es gibt sozusagen 9 Charaktereigenschaften, die narzisstische Persönlichkeitsstörung definieren im ICD-10 oder DSM-5. Das sind 2 so psychiatrische Bibeln, nenne ich das, ja, also so Bücher für psychiatrische Diagnosen. Und da sind eben so Merkmale. Und es muss der Narzisst, um eine narzisstische Persönlichkeitsstörung zu haben, 5 von diesen 9 Kriterien erfüllen. Ja, also es sind so 9 Merkmale. Und die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist ganz am Ende dieses Spektrums, wenn alle diese Dinge sozusagen stattfinden, also wenn alle diese Dinge stattfinden. Und in der Mitte, würde ich sagen, schwankt es irgendwann, wenn ich sage, okay, der Mensch ist schon sehr egoistisch manchmal, schon extrem unempathisch, wirkt er so und so, sehr neidig, was auch immer. Und je mehr diese gesunden Narzissmus-Merkmale da sind, desto mehr schwankt das dann in die Toxizität oder in dieses Ungesunde sozusagen rüber, und dann irgendwann ist es pathologisch, und das ist sozusagen das andere Ende, wenn das Sinn macht. Und mich fragen dann die Leute immer, was sind diese 9 Sachen? Also das, ich weiß nicht, ob du das jetzt hören willst, aber ich glaube, der wichtigste Punkt, die kann man eh auch nachlesen, ist diese Empathielosigkeit, ja, weil kein gesunder Mensch dieser Erde, und möge der noch so egoistisch manchmal sein und noch so, weiß ich nicht, es zu lieben, verherrlicht zu werden, aber diese Empathielosigkeit, das ist pathologisch. Also das haben Soziopathen und wirklich kranke Menschen. Ein gesunder Mensch hat immer Empathie. Und wenn ich dich verletze, Kathi, und du mir das sagst, und ich noch so in meinem Ding, dann tut mir das leid und dann möchte ich das wieder okay machen oder möchte ich es wieder gut machen. Und das ist, glaube ich, der größte Unterschied, ja, weil arrogant manchmal oder ein bisschen übertriebenes Anspruchdenken hat jeder. Aber, oder haben viele, sagen wir so, und es sind ja auch manche dieser Merkmale wichtig, um Erfolg zu erlangen oder irgendwas Großes zu schaffen. Wenn ich ein bisschen grandios denke und über die Sterne hinaus, ja, dann schaffe ich auch große Dinge, aber eben da kommt irgendwann einfach diese Wippe und dann wird's ungesund und ganz am Ende ist dann diese Krankheit, genau.
Ja, weil ich habe mir die Frage gestellt, ich denke über diese Grandiosität und dieses nach den Sternen greifen auch oft nach, und ich glaube, ich bin großer Fan zum Beispiel von der Band von den Foo Fighters, und ich habe die mal in Berlin gesehen beim Lollapalooza, und da waren irgendwie 90.000 Menschen, und ich glaube, ohne diesen grandiosen Narzissmus könnte so ein Dave Grohl gar nicht auf der Bühne stehen und 90.000 Menschen beherrschen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, also auf keinen Fall. Genau, auf jeden Fall. Also das ist auch in der Politik, bei CEOs, man sieht das dauernd. Ja, und es ist zu einem gewissen Grad, wie gesagt, gut, und irgendwann ist es nicht mehr gut. Und wir nennen keine Namen. Aber genau so ist es, ja. Und weil du gesagt hast, manchmal, also dieses Grandiose, es gibt ja auch den versteckten Narzisst, das auch manchmal fragen mich Leute so, was ist da der Unterschied, weil der Grandiose ist ja ganz klar und deutlich direkt außen, ich bin besser als alle anderen, ja, ich bin das Beste seit geschnittenem Brot. Und dieser Vulnerable, der macht das auch, aber der macht das in der Opferhaltung sehr versteckt und wirkt manchmal so schüchtern und süß und düdüdü, und am Anfang erkennt man das nicht so schnell. Aber im Grunde des Kerns sind sie genau gleich, also dieses Empathielosigkeit und Selbstwertlosigkeit, die sie haben. Und der Vulnerable, der macht dann halt so, ich bin schon was Besonderes, aber es erkennt keiner. Ja, also so, das ist so der Twist. macht das Sinn? So vielleicht, wenn du mal irgendwie müde heimkommst oder so, der Grandiose macht gleich, ja, eh klar, dass du müde heimkommst, bist immer so und du bist echt unnötig als Freundin und immer bist du kalt, also die Kritik und direkte Tü-tü-tü und der Vulnerable wird halt so machen, keine Ahnung, ah ja, ich bin es eh gewöhnt, dass du nicht Aufmerksamkeit bei mir hast, also so, ja, also so das Opfer spielen mehr als der Grandiose, der das auch macht in Argumenten, aber nicht so direkt im Everyday sozusagen. Mhm. Genau.
Du stellst auch Komplextrauma und Narzissmus in Verbindung und auch die komplexe posttraumatische Belastungsstörung, sowohl die, die wir aus der Biografie mitbringen, aber auch dann natürlich die, die zum Beispiel durch narzisstischen Missbrauch entstehen kann, ne?
Absolut. Genau. Also die komplexe posttraumatische Belastungsstörung unterscheidet sich von der normalen posttraumatischen Belastungsstörung, indem sie komplex ist. Und was heißt das? Das heißt, in der normalen PTSD passiert dir einmal ein schreckliches Phänomen, ob das eine Vergewaltigung ist, ein Unfall, was auch immer, einmalig. Und die komplexe definiert sich dadurch, dass dir das immer wieder passiert und normalerweise in einem Austausch von einer Beziehung. Also entweder es ist wie sagt man das? Also wenn ich einen Kidnapper, also eine Missbrauchsbeziehung auf jeden Fall, aber entweder ist dir wirklich etwas passiert, wo du jahrelang in irgendeiner Horrorsituation, egal ob das jetzt Krieg ist oder was auch immer, was, wo dir immer wieder dasselbe passiert oder eben in einer romantischen Beziehung mit einem Narzissten passiert das ja auch, dass du tagtäglich neu traumatisiert wirst quasi. Und das führt dazu, dass es noch eben viel komplexer ist, wie es der Name so sagt, und dass du dieses Scham, das, was wir am Anfang besprochen haben, Scham, Schuldgefühl, Selbstvernichtung, Selbstverachtung mitträgst, weil du sozusagen unter Anführungszeichen mit Schuld bist, weil du bist ja immer noch da. Also in, das wollte ich vorher sagen, das Wort ist mir nicht eingefallen, in Gefangenschaft ist das natürlich nicht, dass du mit Schuld bist. Aber auch da entwickeln ja die Opfer Stockholm-Syndrom als Schutz und dann hast du ja wieder dieses Ich bin schuld, dass ich da bin, ja, obwohl das total absurd ist, aber es, also in der Logik, aber es fühlt sich so an. Und genau dasselbe ist in diesen Beziehungen und das Außen spiegelt dir das ja auch. Naja, warum gehst du nicht einfach, wenn es so mühsam ist, wenn es so schwierig ist? Ja? Also du kannst ja auch quasi mit fast niemandem sprechen, der das nicht entweder A versteht, weil er ein Profi ist oder B schon durchlebt hat oder C einfach extrem empathisch ist und da mitfühlt. Weil dich die Leute da auch nicht unterstützen, ja.
Und das passiert tatsächlich, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, leider auch in Therapiekontexten. Also wenn man mit Therapeuten zu tun hat, die sich mit narzisstischen Dynamiken und Missbrauch nicht auskennen, dann kann das wirklich richtig, richtig schlimm sein. Und dann sind wir tatsächlich beim Victim Blaming. Also es ist wirklich übel.
Absolut. Und auch das steht in meinem Buch. Es ist extrem wichtig, dass dieser Therapeut mit Trauma sich extrem gut auskennt. Und wenn du da hingehst, bitte jeder, der hier zuhört, das ist super wichtig. Warum? Weil komplexe posttraumatische Belastungsstörung oder auch Narcissistic Victim Syndrome, also dieses Narzissmus-Syndrom, was ich da auch reingeschrieben habe, die Symptome ähneln extrem einer Borderline-Störung oder einer Borderline-Symptomatik. Und wenn sich jemand nicht auskennt, kann es sein, dass er dir das auch noch umhängt. Dann glaubst du, du hast eine Störung, ja nicht der andere. Und dann sozusagen verschlimmert das Ganze, weil die dich dann quasi behandeln für etwas Falsches und dann bist du wieder, so wie du sagst, schuld. Also das ist ein Horror. Deswegen wirklich aufpassen, dass sich die Therapeuten auch auskennen, zu denen du da gehst.
Ich saß mal, das ist schon ein paar Jahre her, deswegen darf ich darüber sprechen und ich nenne ja auch keine Namen und respektiere Persönlichkeitsrechte, aber nach einer wirklich krass narzisstischen Beziehung und ich bin leider immer auch ein paar Jahre geblieben, saß ich mit dem damaligen Partner dann bei einer Paartherapeutin und die Situation war folgende, dass ich 1,5 Stunden einfach nur geweint habe, weil ich, also ich hatte einfach klassische Symptome auch einer posttraumatischen Belastungsstörung, dieses hemmungslose Weinen und immer in so einer Hypervigilanz und ich war einfach, I was a mess, jetzt sage ich es mal auf Englisch. Ja, und mein Partner saß da in so einer vorgespielten Souveränität und hat dann so ganz vertrauensvoll zu der Therapeutin gesagt, tja, was soll ich machen? Sie sehen ja, in welcher Verfassung sie ist. Und ich glaube, es war Jordan Peterson, bei dem ich das tatsächlich vor ein paar Jahren das erste Mal gehört habe, nämlich, dass Borderline eine Antwort auf Narzissmus ist.
Sehr schön formuliert.
Oder eine Reaktion auf Narzissmus.
Schau, es ist ganz klar, Borderline ist ja auch dieses heiß-kalt per se, also dieses Nähe-Distanz-Thema und ich kann nichts wirklich ranlassen, aber ich bin hyperintensiv und diese ganze Sache. Und es ist hyperintensiv, weil Missbrauch ist hyperintensiv und ein Narzisst ist hyperintensiv, der wird dich permanent auf Eierschalen tanzen lassen und in Frage stellen, was will er jetzt, was braucht sie jetzt, was denkt sie jetzt, wenn ich das mache, wie reagiert sie, wie reagiert er, was tut er, ja, also du bist dauernd unter diesem Strom und das macht einen verrückt und ich sage immer, trying to make sense of crazy will drive you insane. 100%, ja, und so wirst du dann auch insane. Wegen jedem, unter Anführungszeichen in Österreich sagen wir Schas, also Blödsinn, ja, kippst du um, fangst an zu heulen, wirst dramatisch, fangst an zu schreien, weiß es nicht mehr, weil sie müssen die Vorgeschichte verstehen. Du bist ja schon so tormentiert worden, jeden Tag schikaniert worden, dass du überhaupt keine, deine Haut ist schon so dünn, du hast überhaupt keine, du bist schon bei null Threshold und Kraft, ja. Und jeder sozusagen Furz, ja, wird dich umfallen lassen und umhauen. Und dann reagierst du wie ein Psycho, unter Anführungszeichen, total übertrieben. Und dann nimmt er das noch und sagt, was ist mit dir, schau dich an, wegen jedem Scheiß zuckst du aus, du bist so übertrieben. Weil er das nützen kann, aber weil du schon am Ende bist einfach. Du kannst nicht mehr, ja. Und dieses so leer sein, so verzweifelt sein, an dir selbst zu zweifeln, deiner Wahrnehmung, der Situation, ihm, der Liebe, deinem Partner, allem, ja. Und dann so isoliert zu sein, oft auch abhängig finanziell und so weiter, Kinder vielleicht mit dem, Angst vor dem, diese Omnipräsenz von dem, das macht dich wirklich einfach, so wie du gesagt hast, a mess, ja. Und total, schwach und fertig und kaputt einfach. Und da eben braucht es Verständnis, dass du dich da gesund wieder aufbauen lassen kannst. Und es braucht ein bisschen ein Außen. Ich finde, ganz allein ist es irre schwer. Also irre schwer. Also du brauchst einen Ally. Es muss kein Therapeut sein, aber irgendeine Person, irgendeine Konstante in deinem Leben, die immer gut zu dir ist und an dich glaubt. Und egal wie nett dieser Ex ist, niemals sagt, probier's doch noch einmal. Er wirkt so lieb. Es tut ihm eh so leid. Sie hat's ja eh eingesehen. Nein. Nein. Einfach nein.
Irgendwas ist doch immer. Und es war doch eigentlich alles ganz so schön. Ich möchte gerne nochmal auf den Satz eingehen, den du da gerade auf Englisch gesagt hast, weil das ist etwas, das ich von mir auch kenne. Auch immer noch übrigens. Also mein Gehirn kreist auch immer noch um diese Frage. Dieses, dass wir versuchen, aus etwas oder in etwas, das keinen Sinn ergibt, also das Verhalten von narzisstischen Personen ist ja häufig total irrational, also es ergibt einfach keinen Sinn. Und wir versuchen darin aber einen Sinn zu erkennen und zu verstehen und darüber werden wir selber wirklich total gaga, weil da ist kein Sinn zu finden. Kannst du diese kognitive Dissonanz in unserem Gehirn oder was da an der Stelle passiert in unserem Gehirn mal in deinen Worten erklären?
Ja, also zum einen, die Verwirrung ist ja die per se größte Taktik. Warum? Weil wenn du verwirrt bist und irgendwie im Chaos schwebst, bist du leichter manipulierbar. Ja? Und je verwirrter und schwächer du bist, desto einfacher kann ich dich kontrollieren. Und das wollen sie ja per se die ganze Zeit. Ja? Also das ist mal der Punkt eins. Und das zweite ist, dass du, wenn du so verwirrt bist, Menschen, gesunde Menschen, und ich sage nicht, dass jetzt du und ich sind hypergesund und alle anderen sind, nein, jeder von uns hat irgendwelche, so wie wir vorher gesagt haben, Anteile und nur als kleine Info von einer Psychotherapeutin, je mehr Anteile wir von allen Pathologisierungen haben, desto gesünder sind wir, aber dann sind wir sozusagen 360, von allen haben wir ein bisschen was und sind roundabout perfekt, ja, aber je mehr es ausschweift in eine Richtung von einer Krankheit, desto gefährlicher ist es, desto mehr hast du diese Krankheit, ja, also ganz klar, nur mal als der Mensch. Und der unter Anführungszeichen gesunde Mensch versucht, sich durch Struktur und Routine und Dinge und Einkasteln, ja, versuchen wir uns Klarheit zu schaffen und Sinn zu schaffen und etwas zu haben, wo wir uns anhalten können. Also genauso wie Kinder brauchen Struktur und Regeln ein bisschen, damit sie sich anhalten können und sicher fühlen. Und wir Erwachsene brauchen sozusagen Logik und Sinnhaftigkeit in unserem Leben, damit wir uns sicher fühlen und auch gebraucht fühlen und dass das Ganze irgendwie rund läuft. Und ein Narzisst, so wie du sagst, ist nicht, das macht keinen Sinn, ist unlogisch. Und wenn sein Verhalten dann so kippt oder ihr Verhalten, ich sage immer er, ja, bitte nehmt's mich dann nicht beim Wort, ich nur, dass das leichter ist im Flow, aber es gibt natürlich auch weibliche Narzissten, ich möchte das auch wirklich ausdrücklich gesagt haben. Wir sind halt zwei Frauen und haben immer männliche Narzissten im Spiel. Aber sozusagen, wenn dann sein Verhalten nicht mehr Sinn macht, versuche ich Logik irgendwie daraus zu ziehen und denke, okay, er ist jetzt auf einmal kalt, das heißt, es muss an mir liegen, weil als gesunder Mensch würde ich nicht einfach von heiß auf kalt switchen. Ich würde warm bleiben, bis irgendwas passiert, was mich wieder sozusagen wegstößt oder irritiert. Und deswegen gehe ich davon aus in der Beziehung, ich muss was gemacht haben, was ihn irritiert. Ich muss was gesagt haben, irgendwas Falsches getan und suche die Schuld wieder bei mir. Und dieser Umkehr, dass ich immer zu mir komme und die Schuld bei mir suche, wo ja eigentlich der andere Partner einfach irrational verrückte Sachen macht, die nichts mit meinem Verhalten zu tun haben oder nur peripher, das ist das, was einen verrückt macht, weil du versuchst, irgendwie Detektiv zu spielen bei dir und findest nichts, weil du hast nichts getan, geändert oder sonstiges. Und ich finde, einer der schlimmsten Situationen, wo das passiert, ist im Bett. Ich weiß nicht, ob dir das so widerfahren ist, aber der Sex ist normalerweise mit einem Narzissten am Anfang unglaublich toll und sehr befriedigend, weil die ja wie, die haben ja Antennen, wo sie alles lesen, was du brauchst und dir wünscht und die lesen das und spiegeln das, ja. Und am Anfang ist der Sex unfassbar, ja. Und sie sagen dir, wie toll und schön und wunderbar du bist und der beste Sex ihres Lebens und du hast sowieso den besten Sex deines Lebens mit dieser Person. Und es ist unglaublich und intim und schön und auch wild und was weiß ich was, alles wie romantisch. Und dann auf einmal fangen diese Entwertungen auch im Bett an, ja, und dieses irrationale Verhalten. Und auf einmal will er nicht und dann will er schon, aber anders. Und auf einmal ist das, was du immer gemacht hast, komisch oder taugt ihm nicht mehr. Und das ist auch ganz furchtbar, ja, weil das zermürbt nochmal den Selbstwert. Ja, du bist schon so jittery. Ich wünsche, die Leute können.
Oh, ich krieg eine Gänsehaut gerade. Ja,
erzähl,
100%. Also 100%. Ja, ja. Also das, was mir wirklich oft passiert ist, ist dieses am Anfang so total übersexualisierte und dann stellen die das von heute auf morgen ein.
Gut, das ist die krasse Variante. Aber die andere Variante ist so diese Boundary.
Die kenne ich auch. Ja, also okay. Plötzlich dieses, nee, das möchte ich nicht mehr, weil ich kann mit dem Geruch irgendwie nicht so gut umgehen oder also so von, aber von einem Tag auf den anderen und du stehst da und denkst so,
what? Was habe ich gestern gegessen? Ja.
Genau.
Ja, es ist schrecklich und auch wichtig, auch alle für die zuhören. Also wenn du grundsätzlich eher die schüchterne Person bist oder die sozusagen die nicht so wilde in der Beziehung am Anfang, findet er das extrem süß. Moi, du bist so meine Unerfahren, ich liebe, dass ich dir was zeigen kann. Ich finde das so sexy an dir, dass du so rein bist, so toll, bla bla bla, kommt er mit der Masche, ja. Und dann auf einmal, ja, du bist so langweilig, komm, meine Ex hat es immer urgeil gemacht und warum gibst du mir nicht den tollen Blowjob wie sie, ba ba ba, und entwertet dich dafür, dass du quasi zu prüde bist und langweilig, ja. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, wenn du eine wilde, erfahrene, whatever, Sexgöttin für ihn am Anfang warst, ja, und er hat das geliebt und so toll gefunden und was weiß ich was, dann dreht das um und auf einmal bist du die, ich weiß nicht, ob wir sagen können, ja, und auf einmal bist du das Letzte und die Schlampe, die er nicht will und du bist so dreckig und überhaupt, warum hast du so viel Erfahrung und das findet er furchtbar und er hätte lieber eine reine Frau, ba, 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 ba. Also, was ich damit sagen will, ist, du kannst es nicht gewinnen. Es liegt nicht an dir und an deiner Sexualität, an deinen Erfahrungen, an deinem, und genau das, also jetzt das Sexthema ist jetzt nur ein Beispiel, ja, aber ich finde, das spiegelt die Beziehungsebene sehr gut, weil das ist natürlich eine sehr vulnerable, intime Geschichte oder die intimste Geschichte, die einander in der Romantik hält, und da ist es fast am allerverletzendsten, weil das trifft halt wirklich den Kern, wo du dich verbunden fühlst und geliebt fühlst oder eben auch nicht.
Die Wechseljahre und alles, was dazugehört, sind so viel besser als ihr Ruf. Aber es ist wichtig, dass wir uns gut auskennen mit uns, unserem Körper und unseren Bedürfnissen. Für mich bedeuten sie mittlerweile tatsächlich ein großes Stück Freiheit und eine neue, wunderbare Gelassenheit. Vielleicht wusstest du es nicht, aber die Wechseljahre beginnen tatsächlich 4 bis 10 Jahre vor der letzten Periode mit der sogenannten Perimenopause. Die startet meist in unseren 40ern. Einer meiner täglichen Lieblingsbegleiter ist deshalb Peribalance von XYX Women in Balance. Mit wertvollen Wirkstoffen aus dem Reishi-Vitalpilz, Mariendistel, Mönchspfeffer, Brokkoli-Extrakt und N-Acetylcystein. Diese bioaktiven Wirkstoffe, die wirken in Synergie und unterstützen deinen Körper optimal in dieser hormonell echt turbulenten Zeit. Es ist hilfreich für den Hormonstoffwechsel, immunstärkend und dient auch noch als natürliche
natürlicher Zellschutz. Peribalance gibt's als praktisches Pulver oder auch in Kapseln und ohne unnötige Zusatzstoffe. Wenn du magst, einfach mal ausprobieren. Mir verhilft es zu deutlich mehr Wohlgefühl, besonders was unangenehme Wassereinlagerungen angeht. Mit dem Code GetHappy10 erhältst du wieder 10% Rabatt auf das komplette Sortiment von XXX. Den Link findest du in den Shownotes. Viel Freude beim Stöbern und nun mit der neuen Folge.
Und auch begehrt fühlst, ne? Es hat ja auch ganz, ganz viel damit. Frauen bringen ja häufig auch ein großes Thema Scham und Körper mit und plötzlich.
Jetzt habe ich Gänsehaut.
Ja, wirklich. Ja.
Es ist du gruselig. Hast zugenommen oder in der, wenn du schwanger bist, ich will nicht mit dir Sex haben, es ist grauslich oder keine Ahnung, die Haare hast du dir gefärbt, schau dir deine Wurzeln an, sind grau, whatever, ja. Zellulite, Busen zu klein, zu groß, sie werden was finden und it will mess with your mind. Und weißt du, das Schlimmste ist, diese Dinge, die bleiben lange, über Partner hinaus, denkst du dir dann, denkt der das Gleiche wie der Ex, was er dir gesagt hat, Schreckliches, weißt du, und denkst es vielleicht über dich und das ist so schlimm und so verletzend und ja.
Ja. Ich würde trotzdem gerne, Alina, weil also diese Beispiele, die wir jetzt bringen, die sind ja sehr massiv. Aber nach meiner Erfahrung können diese auch Entwertungen oder auch für Chaos sorgen, in noch viel subtileren Formen daherkommen. Also ich teile vielleicht gerne nochmal eine Geschichte mit einem Partner, der ist morgens aufgewacht und dann war der total sweet und ganz gut drauf und ganz leicht und in einer guten Stimmung, geht ins Badezimmer, kommt zurück und ist ein anderer Mensch.
Oh ja.
Einfach ein komplett anderer Mensch.
Ich hatte das mit
Mensch.
Dem, den ich im Buch beschreibe, tagtäglich.
Ein anderer Mensch. Und was er dann macht ist alles in Ordnung mit dir? Also er fragt mich, ob mit mir alles in Ordnung ist.
Natürlich, du bist schuld.
Und ich war aber zu diesem Zeitpunkt, thanks God, schon so stabil, dass ich gesagt habe, den Schuh ziehe ich mir nicht an. Ich bin immer noch derselbe Mensch. Du kommst aus dem Bad und bist völlig verändert. Don't fucking gaslight me.
Und? Hat nichts gebracht, natürlich.
Ja, ich wurde irgendwann discarded.
Ja, klar. Next level, ja. Ist wie Mario spielen, so tütüt. Ja, nein, Spaß. Also, ja, absolut. Nein, also, gut, dass du das, that you bring it up, so, wie? Gut, dass du das sagst, ansprichst.
Noch auf den Tisch bringst.
Danke. Gut, dass du es ansprichst, weil wichtig. Das ist natürlich, grundsätzlich, normalerweise ist das der Anfang. Das ist genau das, was ich gesagt habe, so Anfang vom Ende, ja. Da fangen sie mit ganz leichten, subtilen Entwertungen oder subtilen, komischen Dingen an. Und dieses heiß-kalt fängt ja jetzt nicht an, dass der 3 Wochen nicht mit dir spricht, ja, ganz klar, und dich stonewall, sondern ebenso, wie du sagst, ganz so Tweaks. Und ich finde, der Klassiker heutzutage 2026 und letzten 5 Jahre vielleicht, ist dieses, am Anfang schicken sie dir ungefähr 700 WhatsApps am Tag und das wird drastisch eingestellt, ja, und dann bist du so, warum habe ich keine 500 WhatsApps, ja, also wie eine Verrückte schon, diese Frage per se, aber das ist ja etwas, an das du dich gewöhnt hast, ja, jetzt irgendwie 3 Wochen, 6 Wochen oder 5 Monate, einen Überschuss an Liebe durch Nachrichten und dann auf einmal hört das auf so und dann willst du das weiterhaben, weil das ja normal war und dann kommt die Frage, hey, was ist mit dir, ich hatte einfach ein schwieriges Meeting oder mein Dienst war mühsam oder hey, die Kinder sind schwierig, was ist mit dir, sei nicht so anhänglich. Das ist auch schon so eine Mini-Entwertung, weil ja, objektiv, weil du vorher gesagt hast, in der Paartherapie, wenn du das bei der Paartherapie bringst, würde die Therapeutin sagen, naja, vielleicht sind 700 Nachrichten nicht sehr gesund, ja, eh so smart, ja, aber that's what your love felt like. Und auf einmal ist es weg. Und es geht nicht um gesund oder nicht gesund und um das zu bewerten, sondern es geht um das, was du gehabt hast. Und er nimmt's dir weg. Wurscht, was das war. Und dann gibt er dir nur so eben dieses, da kommt das Wort Breadcrumbs her, diese Brotkrümelchen an Zuneigung wieder. Und du denkst, Gott sei Dank habe ich das, ja, und heilst dich da an denen fest, weil du schon verhungert bist emotional, ja, weil er dir das alles schon weggenommen hat, an was du dich schon gewohnt hattest. Und das ist dieser Kreislauf, eben dieser subtile Rückzug, subtile Entwertungen, subtile Dinge. Er verändert einfach das Verhalten und macht diese intermittierende Bestärkung, also dieses heiß-kalt, lieb und böse und so fängt das an. Das fängt nicht krass an, weil sonst wäre es ja irgendwie zu krass und dann würden alle sagen, oh Gott, der ist crazy, geh, sondern eben langsam, um dich verrückt zu machen, um dich zu verwirren. So viel geredet, sorry.
Sitzen wir in der, ne, überhaupt nicht, sitzen wir in der Dopamin-Cortisol-Achterbahn.
Genau, das ist das Trauma-Bonding.
Und das ist die Sucht auch, ne?
Und das ist die Sucht, weil dieses Rauf und Runter und diese Achterbahn macht extrem süchtig, ist auch etwas, was dich sehr beschäftigt, dass du für andere Dinge kaum Zeit hast. Und wenn das dann auf einmal weg ist, hast du wahnsinnig viel Zeit, um dich damit zu beschäftigen. Ich nenne das auf Englisch the void, also diese Leere, warum sich das auf einmal so falsch anfühlt, anstatt friedlich, anstatt angenehm, anstatt endlich die Ruhe eingekehrt. Das wirst du leider nicht spüren am Anfang, sondern am Anfang wird sich diese Ruhe und dieser Frieden schrecklich anfühlen, wie Leere, weil etwas fehlt und weil dieses Dopamin, Oxytocin, Serotonin, Wirrwarr im Gehirn eben süchtig macht. Und ich sage immer, es gibt keine stärkere Droge als einen anderen Menschen.
Wissen Narzissten, was sie tun?
Ich sage ja. Also ja. Ich werde das oft gefragt, die Antworten sind unterschiedlich. Meiner Meinung nach ja. Und das, weil sie halt empathielos sind, sie haben Momente, wo kurz sozusagen, wo du glaubst, es schießt ihnen das Gefühl und der Verstand ein, und ich wette, du kennst diese Momente, wo es ihnen auch leid tut. In dem Moment tut es ihnen leid für ungefähr 5 Sekunden. Sie sagen dir das und so weiter. Auf Englisch nennen wir das auch alligator tears, weil in Wirklichkeit tun sie sich selber leid, weil sie da verstehen, was sie tun. Ja?
100%. 100%.
Ja? Und in diesem, in diesem, oh Gott, ich mache das immer in meinen Beziehungen, es tut mir so leid. In Wirklichkeit tun sie sich selber leid, weil sie verstehen, dass sie das Gute im Leben wegstoßen. Ja? Und das haben sie in der Sekunde so präsent. Das tut ihnen so wahnsinnig weh und dieser Schmerz nimmst du als, oh Gott, er hat verstanden, ich bin so dö. Und vor allem, er hat verstanden, dass vielleicht, wenn ich noch mehr liebe, dann weiß er, dass das doch gut ist und dann kann er mich auch zurücklieben, genauso. Vergiss das alles, das geht leider nicht. Er hat dieses wahnsinnige Loch und das kannst du nicht auffüllen. Das geht nicht, du kannst das nicht gut machen. Und ja, nur da haben sie Mitleid, aber nur mit sich. Auch wenn es so wirklich
100%.
Ja, also 100%. Sonst, und dann kippen sie wieder raus und es ist ihnen wieder scheißegal und sie machen weiter wie vorher.
100%. Ich hatte genau diese Situation und dann sagte mir eine Freundin, ja, er weint die ganze Zeit. Und dann habe ich gesagt, ja, aber er weint um sich. Er weint nicht um mich oder um die Beziehung. Er weint einfach um sich, es hat mit mir gar nichts zu tun.
Er tut sich leid. Auf Englisch heißt alligator tears. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, ja. Ich weiß auch nicht, warum alligator tears.
Warum gehen wir, ich meine, da sind wir bei der Brücke zum Heroin und bei der Brücke zur Sucht. Oh yeah. Warum gehen wir immer wieder zurück?
Also ich glaube mal wirklich mehrere Gründe. Das eine ist eben dieser Void, also diese Stille, Ruhe, Leere, die wir nicht aushalten. Ja? Also dass wir das sozusagen wieder diesen Kick wollen. Und das stammt aus der Geschichte, dass du mit dieser Person wahrscheinlich das schönste High deines Lebens hattest und dich so geliebt gefühlt hast wie noch nie und sich das so nach endlich Ankommen angefühlt hat in deinem Herzen, dass du das nicht loslassen möchtest und dass du nicht wahrhaben willst, und das ist die kognitive Dissonanz auch, was du vorgeschlagen hast, dass das nicht real war oder konstruiert war. Sagen wir konstruiert, weil es war schon real für dich, aber nicht für beide, ja. Und dass das, du möchtest da wieder hin. Und das ist so schrecklich, das loszulassen, die Idee, dass es das nicht gibt, oder dass es das mit dem nicht gab, dass es nicht echt war, dass es nicht haltbar ist, wie auch immer du das benennen möchtest, aber dass du da einfach das loslassen möchtest. Und das ist so ein Schmerz, das tut so schrecklich weh, weil du in diesen tiefen Abgrund stürzt, vielleicht werde ich nie glücklich, vielleicht werde ich nie dieses Zuhause finden, vielleicht werde ich immer alleine bleiben, ja, oder werde immer wieder diese Idioten daten zum Beispiel, ja, was auch immer du dir da für eine Geschichte erzählst. Ich bin wertlos, wenn ich nicht in einer Beziehung bin. Da gibt's mehrere so innere Dialoge, aber es ist, glaube ich, das, ja. Das sind die zwei Main Things. Hast du irgendwas dazu sagen? Vielleicht gibt es noch ein paar Sachen, an die ich gerade nicht denke. Also so, ich würde sagen, es sind die
Es ist auch die, also ich würde auch sagen, es ist diese Fantasie, der man hinterherläuft, also und dieses, also das hat sich zumindest bei mir immer wiederholt, ich kann ihn gesund lieben. Also wenn ich habe zum Beispiel, das habe ich, glaube ich, im Gespräch mit Pablo Hagemeyer erzählt, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe irgendwann festgestellt, und das war ein Learning für mich, mir war das nicht klar, dass dieses, auch da gibt's im Englischen, finde ich, einen super Begriff dafür, nämlich es gibt diese Enablers häufig um narzisstische Personen drumherum, also die den Narzissmus ermöglichen, sage ich jetzt mal. Und zu denen gehörte ich auch in der Beziehung. Das heißt, ich dachte, wenn ich quasi diesem wütenden kleinen Kind in meinem Gegenüber...
Rumpelstilzchen.
Genau, wenn ich dem nur besonders liebevoll und nachsichtig begegne, ehrlich gesagt in Klammern wie eine Mutter, Klammer zu, oder wie eine Therapeutin, Klammer zu, dann findet dieser kleine Junge in meinem Gegenüber, weil ich habe genau wie du sehr deutlich und klar gesehen, mit wem oder was ich es zu tun hatte. Der große Unterschied war, es hat mich nicht mehr destabilisiert. Ich dachte wirklich, ich könnte das handeln. So.
Oh.
Ja, ja. Und genau, und was ich aber total unterschätzt hatte, und deswegen möchte ich das hier so gerne teilen, durch diese einfühlsame Art und dieses, hey, egal,
überempathisieren
und dieses, hey, egal, mit was du kommst, ich bin hier.
I got it. Mhm.
I got your back. So, habe ich dem Narzissmus in meinem
Gegenüber.
Ja, und dadurch habe ich aber dem Narzissmus im Gegenüber Tür und Tor geöffnet und es wurde immer krasser und das konnte ich sehr gut beobachten. Also diese subtilen Entwertungen, die da spät angefangen haben, die wurden dann schon auch deutlich lauter.
Ja, genau. Und das ist ganz wichtig. Also das ist auch natürlich im Buch, aber dieses, wenn du versuchst, ihn aus seinem Feuer zu reißen, verbrennst du. Ja, 100% leider. Und das liegt daran, dass du dieses Loch, was seine Eltern kreiert hatten, oder ihre, du kannst es nicht gut lieben. Das geht nicht. Das können nur die sich selbst, können sich heilen, und das wollen sie zu 99% nicht, sich dem stellen, können sie nicht, schaffen sie nicht, weil die Wunde zu groß ist. Aber jemand anderer kann es nicht. Und der Preis, den du zahlst, ist dein inneres Kind. Also es ist wirklich Leben für Leben. Und wenn du versuchst, so wie du sagst, ihn quasi so zu lieben, dass er es endlich einsieht, und das ist so schmerzhaft, weil du als empathiefähige Person siehst seinen Schmerz. Du siehst ihn, du erkennst ihn. Und das ist das Schlimmste. Und deswegen sage ich auch immer, die Leute sagen, ja, Narzissten nehmen sich ja nur so dependente, also abhängige, schwache Personen. Überhaupt nicht wahr. Im Gegenteil, sie nehmen sich starke, tolle, meistens gut aussehende Partner. Warum? Weil die wollen ja dieses Arm Candy, sie wollen sich ja quasi erhöhen durch dich. Ja, sie wollen ja was Repräsentatives haben, zum Herzeigen. Dann bin ich ja noch mehr wert, wenn ich so einen tollen Partner an meiner Seite habe. Und den will ich zerstören. Das macht Spaß. Den will ich aussaugen. Nicht einen eh schon Schwachen. Das ist ja nicht lustig. Das ist ja überhaupt kein Challenge. Ja, also das ist auch ganz wichtig. Und das Schlimme ist, ohne jetzt irgendwie arrogant zu klingen, aber die meisten Menschen, die viel erlebt haben, die gut gebildet sind, die sind natürlich empathievoller, weil sie mehr Verständnis aufbringen für das Gegenüber. Die können besser zuhören, die können sich besser reinfühlen. Vorsicht, aber in diesen Beziehungen, genau das, was du gesagt hast, ist das eigentlich eine Gefahr. Das ist eigentlich etwas Negatives, wenn du das aufbringst, weil je mehr du überlogisierst, also überlogisch etwas versuchst zu durchdenken, aha, ja gut, also wenn ich den jetzt genug liebe, dann versteht er endlich, dass es vielleicht eh wert ist und das muss seine Mutter diesen Schwein, bla bla bla, dann wird das alles, nein, weil je mehr du versuchst, Logik aus der Verrücktheit zu machen, desto mehr verbrennst du, ja. Also genau da ist sozusagen das Gegenteil hilfreich, ja, wenn das Sinn macht, was ich da gerade gesagt habe.
Auf jeden Fall.
Schwierig, sehr schwierig.
Auf jeden
Fall. Und du willst das als intelligente Frau nicht wahrhaben, dass du in diesem Kreislauf steckst und nicht rauskommst, weißt du? Und die Frage, die man sich stellen muss, weil man ist immer so wie du beim anderen, man ist die ganze Zeit beim Narzisst, warum verwahrlost du dein inneres Kind, um etwas beim anderen gut zu machen. Schau mal in dich selber rein, Kathi, und mach mal, lieb mal dich so sehr. Lieb dich gesund, weißt du? Und Alina, lieb dich gesund. Und jeder, der hier zuhört, hör auf, diesen Narzissten zu lieben. Versuch, diese Liebe dir selber zu geben und frag dich, warum fällt mir das so verdammt schwer? Warum finde ich, dass ich es nicht wert bin und dieser Idiot schon, weißt du?
Super, ja, Ausrufezeichen, sehr, sehr schön. Das ist ein großartiger Satz. Also warum lassen wir unser eigenes inneres Kind so verwahrlosen? Jetzt könnten wir noch das nächste Thema Bindungstrauma aufmachen und warum wir uns so um den anderen drehen, aber das wird wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge. Lass uns doch gerne, weil das ist jetzt, da hast du eine wunderbare Brücke geschlagen, tatsächlich auch als kleinen Appetizer auf dein Buch, weil du gibst ja ganz, ganz viel Hilfreiches mit den Menschen an die Hand. Was braucht es, um sich aus solchen Dynamiken und Konstrukten zu befreien?
Meine absolute Nummer 1 Regel, und die habe nicht ich erfunden, ich habe ein Buch gelesen, das heißt Psychopath Free, das hat mich damals gerettet vor...
Muss ich gleich aufschreiben.
extrem gut. Und der hat das so gut beschrieben und ich habe es quasi mitgenommen. Nach This is number one, ja. Absolute Nummer 1 Regel, no contact. Und heutzutage, also damals, vor 20 Jahren hieß das, lass ihn in Ruhe, ja, also so, vergiss es, ja. Aber heute heißt das viel, viel mehr. Heute ist das viel, viel schwieriger umzusetzen. Und das ist leider dank Social Media kein Social Media Stalking, kein online irgendwas anschauen, kein überall blockieren. Logischerweise keinen Kontakt nicht treffen, aber auch nirgends hingehen, wo die sein könnten. Und das Wichtigste, und das vergessen so viele, mit allen Menschen, die auch nur irgendeinen Anhaltspunkt mit diesen Narzissten haben, egal ob das jetzt seine Freunde sind, deine Freunde, die ihn mögen, oder die Tante, die ihn ja einmal im Monat zum Essen kommen lässt, egal, müssen alle raus aus deinem Leben. Alle konsequent. Und dieses absolute Zero-Zero-Contact ist super schwierig, weil du ja innerlich stirbst für Informationen von diesen Menschen und unbedingt was wissen willst und dieser Masochismus so im Gang ist, ja, und das dauert ein paar Wochen, bis sich das ausschaltet. Monate, wenn's, ja. Also no contact, rule number one. Da gibt's überhaupt kein Wenn und Aber. Wenn du das nicht machst, vergiss es. Und ich nütze immer den gleichen Metapher, aber ich finde den gut. Ich sage immer, kontaminiertes Wasser, du schwimmst in diesem Pool voller Gift, ja. Das ganze Gift muss raus, ja, das ganze Wasser muss raus, einmal durch die Spüle und dann muss frisches Wasser rein. So, das heißt, jetzt schwimmst du im frischen Wasser und dann, naja, machst du dir ein Fake-Insta-Profil und schaust nach, was er tut, ja, und befreundest dich und siehst seinen neuen Post mit seiner Freundin, wo er 6 Monate feiert, aber ihr seid erst seit 3 Monaten auseinander zum Beispiel, ja, whatever, irgend sowas, ja, krasses. Du stirbst, was hast du gemacht? Du hast wieder dieses Gift in dein Wasser gegeben, ja, auch wenn es nur einmal ein kurzes Schauen war. Oder dein bester Freund, ja, ich war gestern im Club und ich habe gesehen, er hat so gut ausgeschaut. Was, warum hat er gut ausgeschaut? Ich sitze zu Hause und heule mich zu Tode. Solche Sachen, alles Gift. Also das heißt, dann bist du wieder bei Null und ich sag immer, du startest wieder bei Tag Null. Das ist ganz wichtig. Das heißt, das haut dich nur zurück. Number one. Number two, ich bin biased als Therapeutin. Ich finde es extrem wichtig zu journalen, also so deine Gedanken rauszubekommen, ob das jetzt Schreiben ist oder ob das Malen ist oder ob das, weiß ich nicht, Dinge werfen, egal was du tust, irgendwas Körperliches, es muss raus. Ja, in den Wald schreien, was auch immer, extrem an Sport, keine Ahnung. Bitte gesunde Dinge, also nicht Promiskuität, Drogen, Alkohol, das ist nicht so ideal, aber natürlich verstehe ich es, wenn das viele machen oder so, aber was ich da erfunden habe, actually, ich zeig dir das, ist a Toxic Breakup Journal. Mhm. Und das ist 35 Tage, sprich 5 Wochen, fragt dich jeden Tag, also ich liebe Gedichte und ich liebe Quotes, ja, also so, was immer einen Quote und dann, also du siehst hier nichts, egal, und ein Gedicht und dann hast du immer eine Frage zu diesem Tag. Und diese Fragen dienen dazu, nicht, dass du dann nochmal an alles denken musst, sondern dass du auch erstmal deinen Schmerz durchgehst, da mal durchdenkst, das logisch durcharbeitest, aber auch deinen Anteil an dieser Beziehung, weil den haben wir alle, deinen Anteil an der Toxizität und so weiter.
Und damit meint Alina nicht Schuld übrigens. Ich möchte, damit meint sie nicht Schuld. Wenn wir über Anteil sprechen, dann heißt es einfach nur, wie kann ich die Verantwortung übernehmen, um mich in Zukunft vor so etwas zu schützen? Also was hat es vielleicht mit meiner Biografie zu tun, mit meinen Prägungen, blabliblum, aber es hat
nur schön, dass du das dazu
mit
sagst.
Schuld zu tun.
Null, du bist ja nicht schuld.
It's, ich habe schon Christina Diamantis im Ohr, die mich anschreit. Es ist nicht Victim-Blaming, es geht nicht um Schuld.
Und es sind auch schöne Fragen, also nicht nur alles, es geht nicht eben um ihn, es geht am Anfang natürlich um den Partner und dann immer mehr nur um dich. Und das, ich finde, ich schwöre, ich weiß, es ist meins und so, es klingt jetzt irgendwie Ding, aber ich habe sogar nach meinen Breakups gemacht, mein eigenes Journal. Mir hat's geholfen, also schaut es euch an und entscheidet selber. Aber so, also reflektieren. Wenn du religiös bist, bete. Wenn du oder mach ein Retreat oder wenn du Yoga liebst, mach ein Yoga, was auch immer, tu dir was Gutes. Also so, schau auf dich. Und immer wenn es dich, und das tut es 24/7 am Anfang, zu ihm zieht oder zu ihr zieht im Gedanken, versuch diesen Gedanken zu stoppen. So, hey, was, keine Ahnung, warum geht's ihm gerade gut? Stopp. Warum denke ich? Ich denke an ihn. Frage ich mich, warum geht's mir gerade gut oder warum geht's mir gerade schlecht? Logischerweise, ja. Was ist das? Was will ich da? Warum will ich dahin, wenn ich weiß, dass das die Quelle meines Schmerzes ist? Da kann ich nicht heilen. Das macht mich nur noch mehr kaputt. Ja, also so genau. Und wichtig: eine Person mindestens, die an deiner Seite ist, dass ich vorher schon gesagt habe, Konstante, gesunde Routine. Also die Dinge, die dir Stabilität geben. Und ich möchte dazu sagen, dass ich weiß, dass die ersten Tage, und ist auch okay, wenn es 1-2 Wochen dauert, du einfach nicht funktional bist und dass das okay ist. Nimm dir da frei und gib dir diese Zeit und lass die Gefühle zu. Und das, da habe ich auch im Buch, das steht, das ist, finde ich, das Wichtigste ist, diese Gefühle, die alle da sind, Wut, selbst, diese Selbsthass auch das. Alle diese negativen, unter Anführungszeichen, Gefühle, die wir nicht haben wollen, die müssen wir erlauben und zulassen und spüren, damit sie durch den Körper durch können und raus können. Und erst dann können wir heilen und frei sein. Also wenn ich versuche, das gar nicht zu spüren und die nicht zuzulassen, werde ich scheitern, weil ich werde es einfach runterschlucken. Es wird irgendwann als Tumor nachwachsen. Ja, es wird einfach trotzdem kommen, so oder so oder so. Oder du wirst krank, du kriegst deine Haut, keine Ahnung, Schuppenflechte, wenn du was auch immer, die werden die Haare ausfallen. Also du kannst sie nicht niemals diesen Gefühlen stellen. Und ich sage da immer, lad sie ein und heiß sie willkommen. Und da gibt es dazu in meinem Buch ein Ding, das heißt Pain Hour. Wenn es euch interessiert, schaut euch das an. Das ist echt, echt schön. Also wichtig, ja.
Ja,
ich werde immer so emotional hören, nicht aufzureden.
Nein, alles ist, ich klebe an deinen Lippen und es ist ja, bei mir rattert dann die ganze Zeit auch im Hintergrund, schlage ich natürlich auch Brücken zu meiner eigenen Biografie, ja, und Erfahrungen und so, ist ja klar, und läuft das dann so in Gedanken durch und fühlte mich natürlich auch sehr ertappt bei deinem Nicht-Stalken und alle Kontakte und so weg und genau. Was ich nach der letzten Erfahrung tatsächlich auch gemacht habe für ungefähr 9 Monate, und danach bin ich in das Gespräch gegangen mit den Menschen und habe gesagt, ich musste den Kontakt zu dir abbrechen. Es hat mich einfach so aufgewühlt und du bist so verknüpft für mich mit dieser Person und deswegen, aber es hat nichts mit dir persönlich zu tun. Also ich habe dich nicht geghostet, weil du blöd bist.
Verknüpft ist das richtige Wort, das ist mir vorher nicht eingefallen. Und wenn du es schaffst, kannst du es auch am Anfang sagen. Du kannst sagen, hör zu, ich mag dich, aber ich versuche von dieser Beziehung zu heilen. Du bist verknüpft mit ihr, hat nichts gegen dich, nichts. Aber wenn du mich respektierst, bitte versteh das. Ich verschwinde jetzt mal ein paar Monate, Jahre, was auch immer. I'll come back when I'm ready. Und die Personen, die das nicht sofort respektieren und verstehen, contaminated, raus.
Könnten Flying Monkeys werden.
Yes. Und ist ein guter, wie sagt man, Weizen vom Spreutrennen Übung, ja. Also es fühlt sich so Marie Kondo Kasten ausräumen mäßig an, wenn du diese Kontakte loslässt auch am Ende.
Ja, weil ich frage deswegen, weil wir natürlich auch, also früher hätte ich das auch sofort gemacht, heute mache ich das nicht mehr. Ich glaube immer noch, dass viele, viele, viele Menschen unterschätzen, was so eine Beziehungserfahrung mit ihnen macht. Und was es in Wahrheit für eine Heilungszeit braucht. Und dass es sich überhaupt nicht empfiehlt, wenn man sich da endlich draus befreit hat, sofort die Tinder-App zu öffnen und zu glauben und zu hoffen, ich suche mir einfach jemand anders und mit dem wird's alles fluffig, weil nach meiner Erfahrung, also begegnet uns immer wieder das Gleiche, nur in anderer Verpackung. Und häufig wird es auch eher von Partner zu Partner schlimmer.
Ja, und warum ist das? Weil du... Man zieht nicht das an, was man will. Man zieht das an, was man noch nicht geheilt hat. Das ist leider so. Weil das Leben bringt es dir immer wieder. Und wenn du ein Glück hast, vielleicht ist es dein Partner nicht, dann ist es deine Schwiegermutter, also deine Schwiegermutter, ja. Dann ist die der Hypernarzist, der Psychopath, ja. Also, es bringt es dir immer wieder, ja. Und schaut, und hast du deine Lektion schon gelernt? Und ob du nochmal einsteigst in die Achterbahn oder nicht, ist dir überlassen. Aber wenn du, so wie du sagst, dann wieder Tinder öffnest, gut und schön, aber du hast ja den Rucksack selber mit. Du hast ja dich mit. Und genau darum geht's in diesem Journal jetzt bei mir oder im Buch, dass du auch deinen Anteil, damit das dir nicht wieder passiert, anschaust und in der Therapie oder für dich selber mit diesen Übungen und diesen Dingen dich damit auseinandersetzt. Genau das, was du gesagt hast, ja.
Und wenn es wieder passiert, dann seid gnädig mit euch. Es kann einfach passieren, so ist es. Und vielleicht ist ja. Man aber dann besser vorbereitet und findet schneller den Ausstieg.
Ich wollte gerade sagen, aber trotzdem schnell raus. Also nicht gnädig und nochmal machen 5 Jahre, sondern gnädig. Aber wir wissen die Richtung. Links raus, okay, Exit.
Ja. 2 Fragen habe ich noch zum Schluss an dich. Erstens, kennst du das aus deiner Geschichte, dass du oder dass dein Gehirn sich auch immer mal wieder um die Frage kreist, oder bin ich die Narzisstin?
Natürlich kenne ich das.
Oh, ich bin sehr erleichtert. Aber ich kenne es von mir.
Ja. Bis heute. Bin ich vielleicht narzisstisch? Nein, also ja, um das ganz laut zu beantworten, 100%. Das Gute ist, wenn du dir die Frage stellst, bist du es nicht.
Danke. Brauchen wir gar nicht in der Tiefe einsteigen. Super, ja. Tut mir sehr gut. Zweitens, ja. Ich glaube, ich kenne die Antwort schon. Würde ein Mensch, eine auf dem Spektrum sehr weit oben sich befindende narzisstische Person dieses Gespräch anhören?
Gute Frage. Also ich glaube grundsätzlich mal eher uninteressant, aber es gibt ja diesen Typen, der hat dieses Buch geschrieben, ich bin der Narzisst, bin der Arschloch oder so. Ich habe das jetzt nur irgendwann gesehen. Also es gibt anscheinend die, die damit prahlen, und ich habe jetzt mittlerweile wahrscheinlich meinen Algorithmus auf Instagram, auch kriege ich immer wieder diese so Typen, die stolz drauf sind, ich bin der Narzisst, ja, weil das halt einfach Views und Likes bringt, keine Ahnung. Also kann schon sein, dass das irgendein so Übeltäter sich anhört, um dann noch mehr Manipulationstaktik erfinden, weil sie unsere Antworten hören. Ja, also nein, honestly, ich weiß es nicht. Das ist eine gute Frage. Müssen wir die Narzissten fragen. Wenn ihr zuhört, commentet, followt und shared unseren Podcast.
Erzählt es jemandem anders.
Ja, oder so, genau.
Ach, herrlich. Also auch wenn wir jetzt auch viel gelacht haben in dieser Folge, also wir beide nehmen das Thema sehr, sehr ernst, weil wir es beide erfahren haben, nicht nur als Betroffene, sondern auch du als Therapeutin jeden Tag in deiner Praxis. Auch ich habe im Coaching mit Klientinnen, muss ich hauptsächlich sagen, mit Klientinnen, aber auch mit Klienten immer wieder damit zu tun. Aber ich finde auch, Humor ist eine starke Ressource, ohne das Thema abzuschwächen, aber wenn ich auch über so Sachen in der Retrospektive, nachdem alles verarbeitet ist, auch mal lachen kann, dann nimmt es meinem Gegenüber auch mal so ein bisschen den Schrecken, und mir tut das auch ganz gut.
Genau, wunderschön gesagt. Also so wie du sagst, es ist extrem ernst und überhaupt nicht lustig, aber ich glaube, wir lachen am allermeisten über uns selbst hier, ja, dass man sagt, okay, es ist dann schon heftig, wo man sich dann befindet, ja, in diesen Phasen, ja, und es ist sehr gut, wenn man nachher drüber lachen kann, teilweise, ja.
Ich lache aber auch aus Freude, dass vorbei ist.
Genau, absolut. Also, ja, 100%. Und ich freue mich wirklich, also, dass ich mit diesem Buch hoffentlich wirklich viele Menschen erreiche, mehr als die nur in meiner Praxis sind, da wirklich auch praktische Tipps, weil ich finde, dieses nur Theorie und drüber theoretisieren, ja, das hilft niemandem, weil dann ist es fast noch schlimmer, hast du noch mehr diese Emotionen, wo du nicht weißt, wohin damit. Aber dass ich habe wirklich versucht, alles, was ich weiß und kann, und da reinzupacken, dass man wirklich rauskommt und dass man das versteht und nachvollziehbar in so Step 1, Step 2, Step 3 einfachen Schritten einfachen. Simpel, aber nicht einfach, ja, okay?
Schwierig, aber nicht einfach, so ist es.
Dritten erklär, weil mein Wunsch wäre, dass alle Narzissten alleine sind und wir alle nicht mehr in ihre Falle tappen. Das wäre schön.
Ja, das wäre schön. Ach, das war ein wunderbarer Austausch mit dir. Ich danke dir von Herzen.
Ich danke dir. Schön.
Dr. Alina Kastner, ihr findet alle Links zu Alina und natürlich auch den Link zum Buch in den Shownotes unter dieser Folge. Bitte folgt ihr auf Instagram und wenn ihr bei TikTok seid, folgt ihr auch auf TikTok und erfreut euch an ihrem großartigen Content. Vielleicht begegnen wir uns eines Tages in Persona, das würde mich sehr freuen.
Ja, danke dir vielmals.
Ich danke dir und ich danke euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast hört, dass ihr ihn teilt. Solltet ihr die Folge bei YouTube angeschaut haben, seid nicht irritiert. Meine Webcam hat sich wieder ausgeschaltet und hat auf die andere Webcam geschaltet. Ich hoffe trotzdem, es hat alles geklappt. Also, wir hören uns in der nächsten Folge. Bitte bleibt bis dahin wie immer zuversichtlich, gesund und stets neugierig. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.